Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Es ist soweit, die Woche der Entscheidungen läuft in der Formel E. Am Samstag und Sonntag wird entschieden, wer den Titel bei den Fahrern und den Teams in der Elektroserie mitnimmt. Vor dem London E-Prix werfen wir einen Blick auf die WM-Szenarien, ein paar Änderungen an der Strecke und natürlich die Favoriten auf den Titel. Das und noch mehr, alles in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Good evening, dear Sir. Tobi Wirtz.
Einen wunderschönen guten Abend, lieber Tobi.
Ich dachte, wir sprechen mal so ein bisschen gestochenes Hochdeutsch, Hochenglisch eigentlich in dieser Episode. geht's dir gut? Bist du voller Vorfreude? Genauso wie ich?
Ja, auf jeden Fall geht's mir gut. Es ist Montagnachmittag und ja, es sind nur noch knappe 3 Tage, bis wir in London aufschlagen werden.
Jawohl, und dann reißen wir das ganze Pressezentrum bei der Formel E auseinander, so wie wir es immer tun.
Genau.
Es ist das Saisonfinale. Hör mal, glaubst du, dass das jetzt die Vorschau auf das letzte Formel-E-Rennen der Saison 2023 schon sein soll? Ich nicht.
Nee, nicht so wirklich. Das ging verdammt schnell jetzt die letzten Wochen und Monate, muss ich zugeben.
Wahnsinn, was wir alles an Geschichten auch begleitet haben die letzten 6, 7 Monate. Vom Saisonstart in Mexiko, da wusste noch niemand, ob die Autos überhaupt bremsen können. Bis zu diesem Zeitpunkt jetzt heute ist eine ganze Menge passiert. Windschatten war ein heißes Thema der Saison und jetzt steht eigentlich nur noch die Entscheidung im Titelkampf an. Das Gen 3 Auto hat funktioniert, die Rennen haben für eine Menge Spektakel gesorgt und auch für die eine oder andere Kontroverse. Und jetzt müssen wir nur noch die Frage beantworten, wer wird denn Champion in der Formel E Saison 2023? Wir versuchen uns heute an einem kleinen Versuch daran, blicken wie üblich in unseren Vorschau-Episoden, aber auch auf die Strecke, wo es die eine oder andere Änderung gibt, geben euch den Zeitplan an die Hand und blicken ganz zum Abschluss nochmal auf ein verlängertes Commitment von einem großen Hersteller in der Formel E. Zunächst mal aber der Überblick über die Nachrichten aus der letzten Woche.
Heißer Kandidat. Jake Dennis heißt der große Favorit auf den Formel-E-WM-Titel 2023. Der Andretti-Pilot reist mit 24 Punkten Vorsprung nach London und kann sich am Samstag schon den Titel sichern.
Heiß ersehnte Verlängerung. Porsche bleibt der Formel-E bis zum Ende der Gen-3-Ära im Jahr 2026 erhalten.
Heiß begehrt. Berlin will die Formel E unbedingt in der deutschen Hauptstadt halten. Der E-Prix ergab 2023 einer Studie zufolge einen wirtschaftlichen Nutzen von 81 Millionen Euro in der Spreemetropole.
Und heiße Katastrophe. Nach einem Großbrand sagt die WRX ihre Läufe in Linden Hill ab. Verletzt wurde zum Glück niemand. Für das Team Special One Racing um Sebastian Loeb ist die Saison aber beendet, da die Lancia Delta Evo E vollständig zerstört sind. Ein halbes Jahr haben wir auf genau dieses Wochenende gewartet. Ihr Lieben, es sind Entscheidungstage in der Formel E. Das letzte Rennen der Saison steht an und noch 4 Fahrer sind im Kampf um die Meisterschaft mit dabei. In anderen Serien wird einem da ja wirklich das Wasser im Mund zusammenlaufen. Aber in der Formel E ist das irgendwie so ein bekanntes Bild. Es ist unfassbar eng. Mal wieder, möchte man anfügen. Und jetzt sind wir eben bei den letzten 4. Das letzte Quartett, das noch um den Titel kämpft, verblieben. Wie ist denn momentan, Tobi, die Situation so in der Meisterschaft? Mal so kurz zur Einstimmung. Wer kann denn noch den Titel holen in diesem Jahr?
Theoretisch haben wir noch 4 Fahrer, die tatsächlich im Kampf mit dabei sein. Und zum ersten Mal haben wir auch einen deutschen Piloten, der Formel-E-Weltmeister werden kann, Pascal Wehrlein. Der hat besonders in der ersten Jahreshälfte mit hervorragenden Rennen bestochen. Der Porsche 99X Electric mag zwar sündhaft teuer in der Entwicklung gewesen sein, aber er ist tierisch effizient und genau das war Wehrleins große Stärke. Schwach hingegen waren oft die Qualifyings und deshalb hat er aktuell im Titelrennen auch die schlechtesten Karten. Er liegt 49 Punkte hinter der WM-Spitze. Er muss also in London beide Rennen gewinnen, um überhaupt noch eine Chance zu haben. Und auch dann braucht er viel Schützenhilfe der übrigen 3 Kandidaten.
2 von den übrigen Kandidaten sind Neuseeländer, die ganz vorn mitmischen. Einerseits Mitch Evans und andererseits Nick Cassidy. eine wirklich schöne Geschichte, finde ich. Die beiden kennen sich seit ihrer Schulzeit, die sind gemeinsam aufgewachsen, kommen beide aus Auckland, wenn auch von ganz anderen Seiten der Stadt, aber die kennen sich seit Jahr und Tag und treffen jetzt in der Formel E aufeinander und fahren da kurioserweise auch wirklich das gleiche Auto. Evans fährt für das Jaguar-Werksteam, wie schon seit 2017. Cassidy fährt für Jaguars Kundenteam Envision. Und die beiden Mannschaften teilen sich eben, ich nenne das jetzt mal Hardware, der gleiche Antriebsstrang, Motor, Inverter, Getriebe, Hinterradaufhängung, alles gleich. Anders ist eigentlich nur die Organisation der beiden Teams. Und das machte in der Vergangenheit durchaus einen Unterschied, wenn man auf die Leistungen von Jaguar und Envision in der Teamwertung guckt. Denn Envision ist momentan in der Team-WM vorn. Und das kann eigentlich nur an der Organisation liegen, weil in Sachen Power haben die beiden dieselben Voraussetzungen. Zuletzt sind Evans und Cassidy auf der Strecke ziemlich unglücklich aneinander geraten. Beim Rom-E-Prix sind die beiden schon in der Startphase miteinander kollidiert und das hat die zwei auch im Titelkampf zurückgeworfen. Evans liegt momentan 44 Punkte zurück, Cassidy 24 Punkte zurück. Und Evans, der startet schon mit einem kleinen Handicap in dieses Wochenende, denn der muss am London-Samstag 5 Startplätze nach hinten, weil er derjenige war, der diese Kollision mit Cassidy in Rom verursacht hat. Das ist eine ganz schön schwere Aufgabe für Wehrlein allemal, aber auch für Evans und Cassidy.
Theoretisch werden aber noch 58 Punkte, nee, nicht nur theoretisch, es werden noch 58 Zähler vergeben. Rechnerisch ist da für alle drei noch was drin. Der große Favorit ist aber, ich glaube, das ist überhaupt keine Frage, Jake Dennis. Der ist ähnlich wie Nick Cassidy auch für ein Kundenteam unterwegs, aber in seinem Fall ist das Porsche-Kundenteam Andretti. Die Porsche-Regel ist ja sonst immer nie dritten Werksteam auch tatsächlich gegen ein Kundenteam an. Das ist allerdings in der Formel E und auch in der Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC anders. Und direkt fährt das Kundenteam dem Werksteam auch quasi um die Ohren. Ist quasi der Kundekönig, kann man ausdrücken. Mit einer Ausnahme stand Jake Dennis bei allen Rennen, in denen er Punkte sammelte, auf dem Podium. Und das waren tatsächlich 9 der bisherigen 14 Rennen. Das ist eine unheimliche Konstanz. Anders als Pascal Wehrlein ist er aber auch trotz des identischen Porsche-Antriebes im Qualifying richtig gut. Und das ist der Punkt, der bislang den entscheidenden Unterschied gemacht hat.
Wir haben da ja schon in der letzten Episode kurz drüber philosophiert, dass das für Porsche echt ein hartes Los ist, dass ausgerechnet die eigene Kundenmannschaft denen jetzt die Butter vom Brot zu nehmen scheint. Porsche hat so viel Geld in die Formel E gesteckt, das ist wirklich ein 8-stelliger Betrag, der da in die Entwicklung von den Antriebssträngen geflossen ist und in die Verwaltung des eigenen Rennteams. Und dann schenkt man den Antrieb nicht Andretti, da gibt's schon eine Zusammenarbeit und Andretti musste sich das auch kaufen, aber im Vergleich sind die Investitionen von Andretti doch deutlich geringer und deswegen ist es umso bitterer für Porsche, dass jetzt die Kundenmannschaft unbedingt vorne liegt und die Werksmannschaft quasi vorführt. Die brauchen jetzt wirklich besondere Umstände, um noch an Dennis vorbeizukommen, der ja am Samstag rechnerisch schon Meister werden kann, Tobi. Du bist doch unser Zahlenexperte hier im Podcast immer. Wie denn? Wie kann Dennis sich zum Champion machen am ersten Renntag von London?
Ja, am einfachsten natürlich, indem er gewinnt. Dann sind automatisch alle anderen Titelkandidaten außer Nick Cassidy raus. Der bräuchte dann allerdings den zweiten Platz und auch die Pole Position, die 3 Sonderpunkte, um die Entscheidung überhaupt noch zu vertagen. Falls eines von beidem nicht eintritt, ist die Messe schon gelesen und Jake Dennis ist Champion. Natürlich wird es für die anderen etwas einfacher, wenn Jake Dennis das Rennen nicht gewinnen sollte. Wenn er nur Zweiter wird, dann müsste Cassidy nur Vierter werden, um die Entscheidung zu vertagen. Bei Platz 3 von Dennis müsste Cassidy unter die Top 5 kommen. Und bei einem 4. Platz von Jake Dennis könnte sogar Mitch Evans mit Sieg und Pole Position noch in den Kampf eingreifen. Und so weiter und so fort. Da gibt's dann noch einen Haufen von verschiedenen Szenarien. Pascal Wehrlein muss quasi dafür sorgen, dass er höchstens 29 Punkte Rückstand nach dem Samstag noch auf die WM-Stütze hat. Und wie sagt man so schön, ist quasi ein sich bewegendes Ziel. Momentan hat er 49 Zähler Rückstand. De facto braucht er einen Sieg und am besten auch die Bonuspunkte für die Pole Position, um überhaupt noch eine theoretische Chance zu haben. Aber, da können wir jetzt hier an der Stelle eine halbe Stunde drüber philosophieren, die ganze Liste und die ganze vollständige Liste mit allen Szenarien wird es in dieser Woche auch noch auf eformel.de in einem Artikel geben. Aber so viel kann man, denke ich mal, zusammenfassen. Die Rivalen müssen Dennis aktiv den Titel abnehmen. Er selbst wird das wohl kaum noch vergeben.
eine schöne Pointe in diesem Titelrennen ist ja, dass das letzte Rennwochenende ausgerechnet auf Jake Dennis Parade und Heimstrecke in London stattfindet. Letztes Jahr da den Grand Slam geholt und sowieso die Unterstützung des britischen Publikums für den britischen Fahrer, der vielleicht den Formel-E-Titel nach Großbritannien holen könnte, die wird richtig, richtig groß sein. London ist ja schon seit Saison 1 im Formel-E-Kalender. Fairerweise aber immer wieder mit hier und da einer Pause. Seit 2021 ist die Stadt wieder im Kalender. Und zwar mit einem ganz besonderen Kurs, über den wir in dieser Vorschau natürlich auch nochmal sprechen müssen, Tobi. Was ist an London eigentlich so speziell?
Ja, es ist der weltweit einzige Indoor-Outdoor-Kurs, der in einer Vier-Weltmeisterschaft befahren wird. Das heißt, ein Teil der Strecke ist überdacht in einer Messehalle. Und der Rest des Kurses führt quasi outdoor um die Halle herum. Die Rennstrecke liegt dabei selber im ersten Stockwerk, also nicht im Erdgeschoss. Das heißt, es gibt auch längere Rampen, die den Kurs auf die nötige Höhe führen. Das heißt, da geht's bei der Einfahrt in die Halle geht's bergauf über eine Rampe und bei der Ausfahrt aus der Halle dementsprechend bergab, ja, damit man quasi auf Bodenniveau ist. Abgesehen davon ist es allerdings eine klassische Formel-E-Strecke mit vielen engen Kurvenkehren und, ganz wichtig noch, es ist die kürzeste Rennstrecke der aktuellen Formel-E-Saison.
Und in diesem Jahr sogar noch ein bisschen kürzer als im letzten. Der Kurs ist nur noch 2,09 Kilometer lang und hat 20 statt 22 Kurven. Die Karte von dieser Strecke, die könnt ihr selbstverständlich auf eformel.de finden. Die habe ich aber auch in der aktuellen Kapitelmarke verlinkt. Ihr müsst also gar nicht so weit aus eurer Podcast-App gerade rausklicken. Aber beschreib uns doch nochmal, Tobi, wo genau wurde dieser Kurs denn verändert im Vergleich zum letzten Jahr?
Es wurde lediglich der letzte Sektor überarbeitet. Die Spitzkehre mit der Attack Zone, die macht etwas früher auf. Das Geschlängel, was dahinter liegt, wurde ein bisschen angepasst, was daran liegt, dass in dem Bereich Bauarbeiten derzeit stattfinden. Damit hat man den Stop-and-Go-Charakter in den letzten Kurven so ein bisschen entschärft. Außerdem gibt es zwei Kurven weniger. Der Weg zurück in die Halle über die Rampe mit den zwei scharfen Kurven, dann einmal rechts und einmal links und Start und Ziel, ist allerdings unverändert geblieben.
Jetzt ist ja in dieser Saison so oft das Windschattenfahren das heiße Thema gewesen. Und wenn ich mir die Karte von London so ansehe, da gibt es auch die eine oder andere längere Gerade. Ich würde jetzt mal sagen drei, wo sich das Fahren im Windschatten lohnt und wo sich das Investieren von Strom andersrum gedacht beim Attackieren lohnt. Aber es gibt eben auch ganz viele Gelegenheiten, um in den langsamen Kurven Strom zu sparen.
Genau, und hauptsächlich um in der Anbremszone, um Strom zurückzugewinnen. Die Geschwindigkeiten auf den Geraden sind zudem auch nicht ganz so hoch und damit verringert sich schon wieder der Windschatten und der Energiespareffekt. Man muss aber sagen, durch die Überarbeitung, die es in der Saison gibt, ja, entfallen auch zwei Gelegenheiten, um Energie zu rekuperieren. Deswegen werden wir wohl nicht ganz, ja, das Vollstromrennen sehen, wie es in den letzten Jahren teilweise der Fall war. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass wir nicht davon ausgehen können, dass wir zumindest wegen der Strecke irgendwelche ungewöhnlichen Szenen erwarten können. Ja, sportlich denke ich, kann es trotzdem ziemlich heiß hergehen, denn wir haben schon drüber gesprochen, die Meisterschaft wird in London entschieden und es geht ja nicht nur um die Meisterschaft, sondern auch für die Fahrer, die vielleicht nicht mehr Meister werden können, noch darum, sich nochmal in Szene zu setzen, um vielleicht ein paar gute Argumente in den Verhandlungen um ein Cockpit für die kommende Saison zu haben.
Ich glaube, diese Argumente braucht Jack Dennis nicht mehr.
Ich glaube auch nicht.
Tippe, der ist relativ fest für sein Team nächstes Jahr. Aber da gibt's wirklich einige. Was glaubst du, wer hätte denn so einen Sieg am dringendsten und am drängendsten nötig momentan in der Formel E?
Ja, ich glaube, es gibt einige Fahrer, die ja so ein richtig gutes Ergebnis und vielleicht sogar einen Sieg verdammt gut brauchen können. René Rast ist beispielsweise einer bei McLaren. Mhm. Norman Nato nach seinem zweiten Platz, den er in Rom geschafft hat, denke ich, wäre auch jemand, der mit einem weiteren sehr, sehr guten Ergebnis ein Argument auf seiner Seite hätte, oder dass er vielleicht nicht gegen Ex-Nissan-Fahrer Oliver Rowland ausgetauscht wird für die kommende Saison. Auch Edo Mortara, auch wenn der Vernehmen nach ziemlich gesetzt sein sollte für kommende Saison, auch der will, glaube ich, noch mal angreifen und auf jeden Fall noch ein Podium in dieser Saison erreichen. Sein bester Platz war ja tatsächlich Platz 4 in Rom, den er geholt hat, ja. Und dann ein weiterer Fahrer, der, glaube ich, ein gutes Ergebnis erzielen will, das ist auch einer meiner Favoriten, den ich in der traditionellen Favoritenfrage hier gerne mal nominieren möchte, ist Max Günther. Denn der könnte mit einem Sieg tatsächlich noch den 5. Platz in der Meisterschaft holen und Jean-Éric Vergne schnappen, wonach es ja sehr, sehr lange Zeit in dieser Saison nicht ausgesehen hat.
Guter Tipp eigentlich. Günther war ja in Jakarta schon richtig gut. London ist jetzt von der Streckencharakteristik her aber ganz anders als Jakarta. Was macht dich optimistisch, dass Maserati so gut sein wird in Großbritannien?
Ja, ich denke, Maserati hat nach einer schwierigen Anfangsphase in dieser Saison eigentlich das Auto mittlerweile gut im Griff, was sich natürlich auch darauf bezieht, dass sie die Reifen ans Funktionieren bekommen, insbesondere im Qualifying, ne, das Herr Wehrlein, können wir uns vielleicht was von abgucken. Und deshalb denke ich, dass Maserati auf jeder Strecke stark sein wird. Das haben sie ja auch in der Vergangenheit gezeigt. Rom waren sie ganz gut. Da stand ja Max Günther auch wieder auf dem Podium, genau wie in Berlin. Auch eine ganz andere Charakteristik als Rom zum Beispiel oder Jakarta. In Portland waren die Maserati-Fahrer auch ganz gut, bevor sie sich dann ins Auto gefahren sind. Ich denke tatsächlich, bei Maserati ist der Knoten geplatzt und die sind auf jeder Strecke ein Kandidat für die Top 3. Und daher denke ich, dass wir Max Günther in London als Sieger sehen werden.
Ich tippe ja auf einen Heimsieg. Einfach, weil ich die Geschichte so schön fände von einem Fahrer, der zu Hause gewinnt. Und die langweilige Antwort war jetzt Jake Dennis, denn der ist, wenn wir ganz ehrlich sind, schon der Favorit vor diesem Wochenende. Einerseits der Favorit auf die WM, aber angesichts seiner Ergebnisse aus den letzten Jahren, egal ob es mit dem BMW-Werksteam war oder mit dem Nachfolgeteam Andretti, das damals bei BMW-Zeiten schon das Einsatzteam war, bisschen kompliziert zu erklären jetzt in kurzer Zeit, aber Dennis hat in London immer gut funktioniert. Das war einfach eine traumhafte Kombination. Jake Dennis und London, das passt wie Arsch auf Eimer. Deswegen würde ich schon sagen, Dennis ist einer der Favoriten auf mindestens einen der zwei Rennsiege. Aber warum sollte es nicht einfach zwei britische Rennsieger geben? Ich fände ja eine sehr schöne Geschichte, die vielleicht gar nicht so unrealistisch ist. Ein Sieg von Sam Bird.
Einfach ich dachte, mal, du sagst jetzt Dan Ticktum.
Dan Ticktum, das wäre auch, also warum nicht? Warum nicht? Der arbeitet auch ganz viel und hat auch wahrscheinlich den ein oder anderen Fan an der Strecke mit dabei. Ist angesichts seines Autos aber eher unwahrscheinlich, dass Dan Ticktum gewinnt. Aber ich glaube, Sam Bird hat tatsächlich keine schlechten Chancen. Der stand schon zweimal in diesem Jahr auf dem Podium. Genauso oft oder weitaus öfter stand er allerdings im Schatten von Mitch Evans. Und inzwischen ist klar, dass Sam Bird das Jaguar-Team zum nächsten Jahr verlassen wird. Am Montag hatte der auch eine sehr schöne Instagram-Story. Da saß er im Simulator bei seinem Team. Macht ja jeder Fahrer. Bisschen Simulator-Vorbereitung, bisschen Energietargets testen und so weiter. Und dann fotografierte er da aus seinem Simulator-Cockpit raus und schrieb dazu, der letzte Tanz und eine Jaguar-Emoji daneben. Halbe Stunde später war die Story wieder gelöscht und es stand einfach nur London-Vorbereitung drin. Oder ich glaube, nur London.
nur London, ja.
Nachdem er da wahrscheinlich einen auf die Finger bekommen hat von der PR-Abteilung von Jaguar. Tja, jetzt ist es raus in der Welt, nachdem ich es rausposaunt habe. Überrascht allerdings auch keinen mehr, dass Sam Bird wohl seine letzten zwei Rennen für Jaguars Werksteam zumindest mal vorerst bestreiten wird in London. Und ich fände zum Abschluss ja einen Sieg von Sam gar nicht mal so schlecht. Zwei Podien hat er, wie gesagt, schon erzielt in diesem Jahr. Warum also nicht auch beim Heimspiel in London? Vielleicht mit ein bisschen Befreiung, vielleicht nicht mehr die Last des Performen-Müssens auf seinen Schultern. Wer weiß, aber London und Bird, das fände ich eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt übrigens auch euren Senf zu dieser Favoritenfrage geben, denn wir haben, wie üblich, während des Wochenendes ein Tippspiel, ein Community-Tippspiel laufen. Auf kicktipp.de/formel-e, da trägt unser lieber Leser Ricardo vielen, vielen Dank schon mal im Voraus ganz fleißig und eifrig und schnell immer die Ergebnisse nach und ein. Und ihr könnt mitmachen. Wenn ihr euch jetzt noch erst neu anmeldet, dann macht ihr wahrscheinlich im Kampf um die Gesamtwertung keinen Stich mehr. Aber es gibt auch Ruhm und Ehre für den Tagessieg. Und das lohnt sich allemal, das Mitmachen. Auf kicktipp.de/formel-e. Und damit ihr jetzt auch wisst, wann ihr eure Tipps eintragen müsst, kommt jetzt zum Abschluss nochmal der Blick auf den Zeitplan. auch fast obligatorisch hier in unseren Vorschau-Podcasts. Das Schöne an so Europarennen ist ja immer, finde ich, als einer, der entweder sehr, also ich arbeite sehr gern spät und sehr ungern früh. Das ist einfach so meine biologische, das ist meine innere Uhr. Also ich bin auf jeden Fall die Eule und nicht die Lerche. Und das Schöne an Europarennen ist halt wirklich, dass es vergleichsweise zu humanen Zeiten stattfindet, ohne Zeitverschiebung oder jetzt in dem Fall nur eine Stunde Zeitverschiebung. Tobi, wann gibt's denn jetzt Formel E Racing in der britischen Hauptstadt London?
Ja, zu Uhrzeiten, die dir definitiv entgegenkommen, so möchte ich es mal ausdrücken. Das erste freie Training haben wir am Freitag um 17 Uhr Ortszeit, also 18 Uhr deutscher Zeit. Das zweite freie Training Samstagmorgen, 11.30 Uhr deutscher Zeit oder halt 10.30 Uhr Ortszeit. Das hatten wir auch in der Vergangenheit schon deutlich früher, wenn du dich erinnerst. Mhm. Das Qualifying mit anschließendem Duell im K.O.-Format beginnt 13.40 Uhr deutscher Zeit und das Rennen am Samstag um 18.03 Uhr. Also sehr humane Zeiten. Der Zeitplan für den Sonntag sieht quasi genauso aus. Drittes Freitraining 11.30 Uhr, Qualifying 13.40 Uhr und auch das letzte Rennen der Saison haben wir wieder um kurz nach 18 Uhr deutscher Zeit. Wo könnt ihr die Rennen verfolgen? ProSieben überträgt wie gewohnt die Rennen live. Das tun sie ja bei allen Rennen in dieser Saison. Das Qualifying ist im Stream auf ran.de verfügbar. Die Trainings seht ihr bei eformel.de.
Wenn ihr in Österreich wohnt, könnt ihr auf ORF 1 vertrauen. In der Schweiz sind unsere Kolleginnen von MySports Edge auf dem Sender, beziehungsweise in allen drei Ländern, Deutschland, Österreich und der Schweiz, genauso unsere Kolleginnen von Eurosport 2 oder Discovery Plus, was ja quasi das Gleiche ist in grün. Außerdem könnt ihr...
Discovery Plus ist aber nicht das Gleiche wie Eurosport 2, oder?
Nee.
Discovery Plus ist doch der Streamingdienst. Familie.
Okay. Ja, aber wer Eurosport 2 hat, hat auch Discovery Plus, glaube ich. Oder andersrum, wer Discovery Plus hat, hat auch Eurosport 2.
Okay.
Ich glaube so, ihr merkt, ich habe kein Discovery Plus, weil ich dazu nicht genügend Wintersportfan bin, ehrlich gesagt. Oder Snooker. Deswegen habe ich bisher, also ich glaube, wenn du Discovery Plus hast, hast du auch Eurosport 2 automatisch. Naja, ganz egal. Falls ihr keins von dem habt, also weder Discovery Plus, noch MySports Edge, noch ORF 1, das würde mich überraschen, aber egal, noch ProSieben, das würde mich auch überraschen, dann kommt doch einfach zu uns, zu eformel.de. Wir heißen euch mit offenen Armen herzlich willkommen in unserem Handguck-Formel-E-Live-Ticker. Vielleicht seid ihr auch einfach nur unterwegs am Wochenende und verbringt ein paar schöne Tage mit Familie, Freunde, was weiß ich. Vielleicht seid ihr irgendwo auf dem Weg zum Fußball Turnier oder in den Urlaub und könnt auf der Autobahn, weil so viel Stau ist, leider nicht die Formel E gucken, dann guckt doch in unseren Live-Ticker, ebenfalls zu finden auf eformel.de mit jeder Session des Wochenendes. Und wenn ihr nicht gerade in den Ticker guckt, dann guckt ihr vielleicht durch
Tobis Teleskop.
Das ist ja das Schöne, dass man da gar nicht sehen muss, sondern eigentlich nur hören.
E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Heute blicke ich mit meinem Teleskop einmal nach Weissach, da wo das Porsche Werksteam seinen Sitz hat, denn hier werden wir bis zum Jahr 2026 elektrische Formelrennwagen sehen. Porsche hat nämlich wenige Stunden vor Aufzeichnung dieser Podcast-Episode bekannt gegeben, sein bis Saison 10 laufendes Engagement bis mindestens zum Ende von Saison 12 verlängern zu wollen. Darüber war schon länger spekuliert worden, insbesondere da die Formel-1-Rückkehr des Herstellers im Sande verlaufen ist. Ein Deal mit Red Bull Racing ist im Frühjahr da in letzter Minute geplatzt. Der amtierende Konstrukteursweltmeister der Formel 1 kooperiert stattdessen mit Ford, die der Formel E nach wie vor ablehnend gegenüberstehen. Aber zurück zu Porsche, neben dem Engagement bis zum Ende der Gen-3-Ära bringt sich der Hersteller somit nun auch in die Überlegungen für das kommende Gen-4-Auto mit ein. Tobi, ein gutes Zeichen für die Formel E und insbesondere ihren neuen CEO Jeff Dodds, der wenige Wochen nach Amtsantritt sofort Zählbares vorweisen kann. Findest du nicht auch?
Ja, das finde ich auch. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viel Dodds daran beteiligt war. Vielleicht war das noch eher so ein Relikt von Regal, was Porsche größtenteils mit Regal ausgehandelt hat und Dodds hat am Ende auf der gedotteten, Achtung Wortspiel, Linie unterschrieben. Aber trotzdem, für die Formel E ein Riesengewinn. Ich freue mich tierisch, dass Porsche noch an Bord bleibt. Mein Gefühl war tatsächlich gar nicht so gut vor ein paar Wochen noch, weil ich dachte, boah, ob Porsche sich das noch geben wird. in der Formel E. Ja, Langstreckenprojekt läuft richtig gut parallel. Vielleicht kann man mehr aus Le Mans einfach rausquetschen, auch in Sachen Marketing und Fahrzeugentwicklung. Umso schöner ist es, dass Porsche noch die nächsten 3 Jahre in der Formel E bleiben wird.
Ja, vor allen Dingen, nachdem es vor der Saison ja so ein paar Querelen, sage ich mal, gab, dass man sich bei Porsche nicht unbedingt darüber gefreut hat, dass die Formel E das Nachladen oder die Attack Charge Boxenstops während der laufenden Saison einführen wollte. Ja, da habe ich auch schon gedacht, ob das wirklich so ein gutes Zeichen ist, aber ja, man ist da ja den Herstellern, nicht nur Porsche, das waren ja nicht die einzigen, die das nicht so gut gefunden haben, entgegengekommen. Und ja, es läuft sportlich ja auch ganz gut für Porsche. Zum ersten Mal sind sie mittendrin im Titelkampf, können ja auch noch Teamweltmeister werden. Und von daher ist das, glaube ich, an der Stelle nur logisch, das Engagement tatsächlich zu verlängern. Zumal ja auch, wenn wir mal auf den Kalender gucken, ja, so langsam die Entwicklungen anfangen müssen für den nächsten Antriebsstrang, der ja dann im kommenden Jahr sein Debüt feiern wird.
Und genauso wie sich Porsche zur Formel E committet, committen wir zwei uns jetzt zur, ich finde das Wahnsinn, letzten Vorschaurunde Grid Dummies Formel E Quiz. Ein letztes Mal noch in der laufenden Saison 2023. Quizzen wir jetzt, was das Zeug hält, Tobi. Du hast dir 3 Fragen vorbereitet, wenn ich dich richtig kenne. Ich habe mir auch 3 Fragen vorbereitet und die schießen wir jetzt mal raus und gucken, wer mehr über die Formel E und den London E-Prix weiß. So ein bisschen zur Einstimmung. Leg du doch gern mal los und ich versuche, den ersten Punkt zu sammeln.
Ja, Tobi, ich möchte allerdings anfangen mit einer Frage, die sich auf das Rennen in Rom noch bezieht. Da haben wir tatsächlich am Samstag mit 1:37 das längste Formel-E-Rennen aller Zeiten gesehen. Damit hat der Rom-E-Prix 2023 den Rom-E-Prix 2019 abgelöst, der bis dahin mit 1:33 das längste Rennen war. Die beiden längsten Rennen haben somit in Rom stattgefunden. Weißt du denn auch, wann und wo es das drittlängste Formel-E-Rennen der Geschichte gab?
Das drittlängste. Oh Gott, ich habe das im Pressezentrum von Rom sogar nachgeschaut, aber ich habe kein Ranking erstellt. Also ich saß da mit ein paar deutschen Kollegen und wir haben alle gerätselt. Ist das jetzt das längste Rennen? Was ist da das längste Rennen bisher gewesen? Und wir haben da eine ganze Liste mit rot geflaggten Rennen zusammengestellt. Hongkong war dabei, Sanya war dabei, Rom war dabei. Ich glaube auch, Seoul letztes Jahr gab es noch eine rote Flagge. Mexiko gab es mal eine rote Flagge, viele davon in Saison 5. Mexiko zum Beispiel in Saison 5, glaube ich. Gab es nicht dieses Jahr sogar auch eine rote Flagge in Mexiko? Oder war das ein Rennen ohne gelbe Flaggen? Irgendwas war da mit Beflaggung kurios in Mexiko, habe ich noch im Kopf. Ich lenke ab, du merkst es. Ich habe keine Ahnung. Von den Rennen, die ich gerade aufgezählt habe, war, glaube ich, eine relativ lange rote Flagge. In Mexiko könnte eine rote Flagge lang gewesen sein. Gab es rot, nachdem in Saison 5, beziehungsweise die Frage, bessere Frage wäre, wie lange war rot, nachdem es in Saison 5 den Unfall zwischen Piquet und Wern gab? Da in der Schikane, in der Peraltada-Kurve, ich hab's noch genau vor Augen, wie Piquet in seinem Jaguar aufsteigt am Hinterrad. Langjährige Formel-E-Fans haben das Bild sicherlich gerade auch vor Augen. Ich weiß nur nicht, wie lang die längste rote Phase, die drittlängste rote Phase war in der Formel E. Sagen wir Mexiko und hoffen, dass ich Glück habe.
Tatsächlich war in Mexiko 2019 knapp 30 rote Flagge. Das reicht allerdings nicht aus, um es tatsächlich zum drittlängsten Rennen zu machen. Das Rennen in Mexiko hat 1:13 gedauert. Das drittlängste Formel-E-Rennen hat 1:29:55 gedauert. Du hast den Namen der Stadt eben schon gesagt. Es war tatsächlich Seoul 2022.
Oh, okay. Spaßig. Okay, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Aber gut, so Rekorde wie das zweit- und drittlängste Rennen der Formel-E-Geschichte merkst du dir halt auch einfach nicht. Außer du bist Tobi Wirz. Der merkt sich sowas immer.
Oder du liest den Statistikartikel, da steht sowas schon mal drin.
Ja, das kann auch mal passieren. Vielleicht hast du den Artikel gelesen, auf den sich meine erste Frage bezieht. Es steht immer noch 0-0. Ich möchte dich was zu unserem Bericht zum Berlin-E-Prix in Tempelhof fragen. 33.300 ZuschauerInnen gab es da in diesem Jahr, die auf den Tribünen gesessen haben. Und wenn sie gerade nicht auf der Tribüne gesessen haben, insgesamt 81 € in die Kassen von verschiedenen Unternehmen und der Stadt gespült haben, ne? Dank Hotels und Restaurants und so weiter. Ich habe, glaube ich, einen nicht zu vernachlässigen Teil davon in der Destille Kreuzberg gelassen. Von den 81. Ich möchte aber von dir wissen,
kann ich bestellen,
wie viel Prozent der Fans denn von außerhalb Berlins zum EPRI gereist waren?
Ich glaube, das weiß ich. Und das ist, finde ich, mal wieder so ein kleiner Beweis dafür, dass das Konzept, was die Formel E verfolgt, damit sagst, wir kommen zu den Fans, damit kein Fan zu uns reisen muss, eigentlich gar nicht so wirklich funktioniert. Also außerhalb von Berlin, meine ich, wären tatsächlich 61% der Fans gewesen. Also mehr als 3 von 5. Und das würde ich sagen, ist meine Antwort. 61%.
Da könnte ich mich auch schon wieder drüber aufregen. Ne? Die Formel E sagt immer, ja, sind nur Locals da alle. Und dann kommen die motorsportvernarrten Deutschen aus der ganzen Bundesrepublik. Ist ja auch schön, dass alle nach Berlin pilgern dafür und halt da viel, viel Geld lassen in der Stadt. Aber eigentlich spricht das dafür, dass das Formel-E-Konzept mit den Locals gar nicht so gut aufgeht. Versteht mich nicht falsch. Ich freue mich riesig, dass alle aus Deutschland dahin reisen und teilweise wirklich weite Reisen auf sich nehmen. Ihr seid einfach krasse Hardcore-Fans und ich feiere das enorm. Genauso wie, dass du den ersten Punkt hier erzielt hast. Sollte ich das feiern? Keine Ahnung. Aber ich gewinne sowieso nicht. 61% ist vollkommen richtig. 1-0.
Ja, Tobi, meine zweite Frage. Wir haben ja in dieser Saison eine Besonderheit gesehen, dass in den bisherigen 14 Saisonrennen dreimal zwei Neuseeländer die ersten beiden Plätze belegt haben. Mitch Evans und Nick Cassidy. Doppelsiege für Fahrer aus einer Nation gab es in der Formel E tatsächlich noch gar nicht so oft. Kannst du mir denn sagen, welche Nationen das in der Formel E-Geschichte bislang denn überhaupt schon mal geschafft haben?
Doppelsiege. Brasilien ist ein Land, was mir in den Kopf kommt, wegen Piquet und Di Grassi aus den ersten zwei Saisons. Frankreich, vielleicht. Vielleicht waren Verne und Prost oder sowas mal zusammen auf Platz 1 und 2 unterwegs. Oder Duval und Verne in den ersten paar Formel-E-Jahren. Da gibt's ja einige Möglichkeiten. USA nicht, die waren immer, ich sag, glaube ich, Brasilien.
Nur Brasilien oder sagst du auch ein zweites Land?
Ich hätte nur Brasilien gesagt und jetzt bringst du mich auf den Pfad, dass es vielleicht auch noch ein zweites ist. Dann sage ich Brasilien und Frankreich. Die zwei, die mir jetzt in den Kopf gekommen sind.
Es gab tatsächlich zwei Rennen vor dieser Saison, bei der das der Fall war. Das erste Mal war am 6.6.2015.
Saison 1.
Der Moskau-Epri.
Gewonnen von Nelson Piquet, oder?
Korrekt. Lucas Di Grassi Zweiter.
Krass. Cool. Okay.
Damit zwei Brasilianer auf Position 1 und 2.
Nachdem Renault sich in die Nesseln gesetzt hatte damals mit der Boxenstandzeit. Ach, da werden Erinnerungen wach.
Und ja, dann? Ein zweites Mal ist das passiert. Und das ist noch gar nicht so lange her. Das war tatsächlich in Mexiko.
Scheiße. Ich weiß sogar wer.
Dann sag du's.
Wehrlein vor Lotterer, Deutschland.
Nein! Korrekt, Wehrlein von Lotterer Deutschland, das Nein! waren die einzigen beiden, die es geschafft haben. Frankreich ist leider nicht dabei, auch wenn Nico Prost und Jean-Éric Vergne relativ oft auf dem Podium gestanden haben. Sie waren nie auf den Positionen 1 und 2. Damit kann ich dir an der Stelle leider nur einen halben Punkt geben.
Ah, shit, okay. Einen halben Punkt, oh, danke. Dann gehe ich hier nicht ganz zu null raus.
Du hast ja Brasilien erraten.
Ja, na gut, das stimmt. Okay, dann kommt jetzt meine zweite Frage. Die ist schon ein bisschen schwerer, glaube ich. Denn sie handelt auch gar nicht von der Formel E, sondern vom WRX-Rennen in Lytton Hill. Das nicht stattfand am letzten Wochenende. Wir haben von dem Feuer ja gerade eben schon im News-Überblick gehört. Das war ein wirkliches Inferno. Also meine Gedanken sind wirklich bei den ganzen, vor allem bei den Mechanikerinnen und bei den Mechanikern, die einfach so viel Herzblut da reingesteckt haben, in dieses Projekt ein ganz neues Team aufzustellen, einen wunderschönen Lancia irgendwie umzubauen, umzurüsten auf Elektropower und dann passiert irgendwas. Der genaue Grund ist noch nicht klar, deswegen will ich mich noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber es ist wohl während des Ladevorgangs passiert. Wie gesagt, was genau da geschehen ist.
Hatten wir ja schon mal, ne?
Ist noch nicht so offen, aber ja, ich weiß gar nicht, ob es in der Moto E auch am Laden lag, als da das ganze Fahrerlager in Flammen aufgegangen
ist. Genau, ich meine mich erinnern zu können, dass es damals auch so gewesen ist, dass es einen Kurzschluss in einem der Ladegeräte gab und dass deshalb das alles Feuer gefangen hat. Aber wie gesagt, ist an der Stelle ganz viel Spekulation. Wir wissen noch keine Ursachen für das Feuer am Freitag bei der WRX.
ganz, ganz große Tragödie auf jeden Fall. Das Team wird dieses Jahr sicherlich nicht mehr auf die Strecke zurückkehren. Dafür fand dann immerhin ein anderes Elektrorennen in Großbritannien statt, nämlich das der RX2E, die Nachwuchs-Juniorenkategorie unterhalb der RX1, die wir einfach gemeinhin oft als WRX bezeichnen. Und dort in der RX2E wiederum gewann in Lyttonhill ein Rookie, mit Ausnahme einer Session, alles. Wie hieß der Sieger? Sowohl des Finalrennens als auch des quasi gesamten Wochenendes der RX2E in Lyttonhill.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe es gelesen und es war wenig überraschend wieder ein skandinavischer Fahrer. Timo, irgendwas mit Hallmann. Hallmann?
Timo lass ich Hallmann,
glaube ich, hieß er.
Ja, lass ich durchgehen. Er heißt Tommy Hallmann, aber finnische Namen, kennst du einen, kennst du alle. Wie deutsche Namen, heißen auch irgendwie alle Tobias. Doch, gib den Punkt. Damit 0,5:2.
Ja, Tobi, dann hast du jetzt die Chance, noch zumindest bis auf einen halben Punkt Rückstand zu verkürzen. Norman Nato erzielte in Rom ja das erste Nissan-Podium in dieser Saison und auch seit der Übernahme des Edams-Teams. Weißt du denn, wer als letztes einen Pokal für den japanischen Hersteller holte und wo das gewesen ist? Und ich meine jetzt nicht den dritten Platz von René Rast für McLaren im Kunden-Nissan, sondern tatsächlich für das Nissan-Team.
Ein Werkspodium von Nissan. Ja, letztes Jahr wird es ja kaum gewesen sein. Günther und Buemi haben da ja gar nichts gerissen. Und das Jahr davor war eigentlich auch schwach. Da war eigentlich Oliver Rowland immer nur der Einzige, der Punkte gesammelt hat. Buemi ist ja wirklich erst in diesem Jahr irgendwie aus der Versenkung wieder zurückgekommen. Eigentlich auch ein Siegkandidat. Jetzt machen wir hier den Kreis zu zum Start der Episode. Auch Buemi könnte ich mir mal als Sieger vorstellen. Wäre mal auch eine schöne Sache. Aber ich weiß nicht, ob Buemi 2021 ein Podium geholt hat. Oder doch? Stand er nicht in New York 2021 auf dem Podium? Ich kann mich erinnern, da mal einen Artikel redigiert zu haben, wo irgendwie Nissan spät in der Saison irgendwie gute Leistungen erzielt hat. Und da war hoffentlich Sebastian Buemi abgebildet im Artikelfoto. Komm, Buemi 2021 New York.
Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass Sebastian Buemi in New York auf dem Podium gestanden hat 2021. Woran ich mich aber stattdessen erinnern kann, ist das letzte Nissan-Edams-Podium, das es in der Formel E gab. Das war tatsächlich 3 Wochen vor New York und das war in Puebla. Und
okay.
Wie du schon spekuliert hattest, ist es Oliver Rowland gewesen, der, ich meine, sogar den einzigen Podestplatz in dieser Saison für Nissan rausgeholt hat. Ich guck mal gerade, tatsächlich ist es der einzige gewesen, 3. Platz in Puebla von der Pole Position aus. Stimmt gar nicht. Nein, Entschuldigung. Es gab noch einen 2. Podestplatz von Oliver Rowland. Den habe ich ganz übersehen. Der war beim Saisonfinale in Berlin.
Mm.
Aber Tobi, auch das macht deine Antwort leider nicht richtig. Es war Oliver Rowland, der beide Podestplätze in dieser Saison holte. Sowohl in Puebla Platz 3 als auch in Berlin beim Norm-NATO-Sieg auf Platz 2. Damit kann ich dir leider an dieser Stelle auch wieder keinen
Schad.
Punkt geben. Tut mir leid.
Na gut, dann geht's jetzt nur noch um Ruhm und Ehre bei der letzten Frage. Du hast die Gelegenheit, den perfekten Score hier mitzunehmen vor dem London E-Prix. Und jetzt muss ich zum Abschluss tatsächlich mal was zu London fragen. Denn 2 Fahrer holten in London 2022 insgesamt 14 Positionen auf, über beide Renntage gesehen. Einer von denen war Lokalmatador Alexander Sims. Der andere ist immer noch dabei. Sims ist ja inzwischen nicht mehr in der Formel E aktiv. Und ich würde gerne den Namen von dem anderen Fahrer hören. Der zweite Überholkönig. Über beide Tage gesehen, 14 Manöver gesetzt. Wem ist das gelungen in London?
Das weiß ich nicht, das muss ich zugeben. Ich weiß allerdings, dass es letztes Jahr oder letzte Saison einen Fahrer gab, der sich immer relativ schlecht qualifiziert hat, dank des starken Mercedes-Antriebs allerdings in den Rennen immer deutlich nach vorne gekommen ist. Und den würde ich jetzt einfach mal pauschal vermuten. Lucas Di Grassi, damals für Venturi unterwegs.
Die Grassi hat eins der zwei Rennen gewonnen in London. Das andere Rennen hat er abgeschlossen auf Position 9. Muss ich gerade nochmal nachgucken. Und vorher hat er sich wirklich weit unten qualifiziert. Und das ist deswegen vollkommen richtig. Lukas Di Grassi war der zweite Überholkönig von London. Chapeau, ja, Tobi.
Diesmal zählte sein Sieg ja nicht so wie in der Saison davor.
Ja, boah, das ist...
Wir alle sehen Alan McNish vor unseren inneren Augen jetzt zur Rennleitung sporten.
Das ist wirklich die Szene aus London, oder? Also, warte. Ich mache erstmal das Auto an und dann denken wir nochmal kurz zurück an gute Erinnerungen von Alan McNish auf zwei schnellen Beinen. Moment, warte, hier kommt es. Achtung, es fährt an. Und es fährt schon wieder weg. Alan McNish ist für mich das Bild des Excel-Rennens in London. Wie der da einfach losspurtet und die Beine in die Hand nimmt, die kurzen Beine in die Hand nimmt und ab zur Rennleitung huscht.
Ja, das ist einem in Erinnerung geblieben, definitiv. Gibt zwei Dinge, die ich mit Alan McNish verbinde. Er sagt, das ist die erste Geschichte. Die zweite war damals, als er für Toyota in der Formel 1 gefahren ist, sein ziemlich übler Abflug in Suzuka in der 130R, wo er den Toyota komplett zerstört hat. Aber ja, wenn man an London denkt, denke ich, wird jeder, der sich ein bisschen mit der Thematik beschäftigt hat und die Rennen in der Vergangenheit verfolgt hat, auch dieses Bild vor Augen haben.
Einfach nur iconic.
Auf jeden Fall.
Und der macht sich auch echt gut inzwischen als Co-Kommentator fürs englische Fernsehen. Der hat jetzt in Rom co-kommentiert. Hat das richtig, richtig gut gemacht. Das ist einfach eine schöne Stimme. Genauso wie die Stimme von Daniel Abt, der das übrigens immer noch hervorragend macht. Der wird zu selten gelobt, finde ich, dafür. Ich finde, Daniel Abt macht das wirklich, wirklich gut. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Daniel Abt und mit Eddie Mielke am nächsten Wochenende bei der Formel E in Rom. Die sind ja für ProSieben hinter dem Mikrofon. Und wir zwei, Tobi, sind dann am Morgen nach dem Saisonfinale wieder am Mikrofon. Sitzen da wahrscheinlich schön beim Frühstück nebeneinander und reichen das Handmikrofon einer Hand in die nächste. Das wird schön. Und dann wird mal bunt analysiert, wer denn so gewonnen hat und wie es Jake Dennis jetzt als Champion gehen wird. Denn ich rechne ehrlich gesagt mit keinem anderen Ausgang des Wochenendes. Du vielleicht?
Ich würde tatsächlich keinen einzigen Euro auf einen der anderen Fahrer setzen. Aber wir haben ja in der Formel E schon ziemlich viel passieren sehen. Und von daher, es kann auch in London viel passieren. Von daher, ja, lassen wir uns überraschen.
Ist immer gefährlich, mit so Prognosen, die ins Internet zu stellen, die man dann einfach im Nachhinein als Beweismittel gegen einen anführen kann. Ne? Naja, werden wir mal abwarten, wer denn am Ende tatsächlich Champion wird. Euch, liebe HörerInnen, wünschen wir jetzt erstmal einen schönen Start in die Woche. Und ganz viel Spaß bei einem hoffentlich sicheren Rennwochenende der Formel E. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
Ciao.